RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 1 Uhr, ich bin Ingo Jansen. Guten Morgen. Der Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran wird auch in dieser Nacht fortgesetzt. Beide Länder haben sich gegenseitig mit Raketen beschossen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde im Norden Israels ein Wohnhaus getroffen. 3 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Unterdessen wurden die für heute geplanten Gespräche zwischen dem Iran und den USA über das iranische Atomprogramm abgesagt. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Isabel Gottowatz.
Nach dem Großangriff Israels auf iranische Atomanlagen, führende Militärs und Atomwissenschaftler, hatte das iranische Außenministerium die geplante 6. Gesprächsrunde mit den USA inzwischen als sinnlos bezeichnet. Aus US-Regierungskreisen heißt es, man sei weiter zu Gesprächen bereit und hoffe auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Unterdessen geht die Eskalation zwischen dem Iran und Israel weiter. So berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim von einem israelischen Angriff auf das Gasfeld Pars Süd. Demnach soll es dort eine heftige Explosion und einen Brand gegeben haben. Das Gasfeld zählt zu einem der wichtigsten am Persischen Golf.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. Inzwischen wurde das Fluchtauto des Verdächtigen sichergestellt. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden. Während der Großfahndung identifizierte die Polizei den Mann als 57-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.
Als neues Depot für das Deutsche Technikmuseum Berlin wird ein Standort in Vogelsdorf im Kreis Märkisch-Oderland geprüft. Das geht aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Ein Mietvertragsentwurf wurde demnach schon ausverhandelt. Er sieht vor, die Flächen für 30 Jahre zu mieten. Wir sind beim Sport. Die Füchse Berlin treffen heute Abend im Finale der Handball-Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht nur wenige Wolken oder klar, Tiefstwerte bei 12 Grad. Am heutigen Sonntag erst wieder viel Sonne, später von Westen mehr Wolken und teilweise kräftige Schauer und Gewitter, 27 bis 34 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir zunächst eine Unwetterwarnung für Sie, für den Großraum Bremen. Hier müssen Sie in der kommenden Stunde mit schweren Gewittern, mit heftigem Starkregen und Niederschlagsmengen um 30 Litern pro Quadratmeter pro Stunde rechnen. Dazu Sturmböen bis 65 km/h, das entspricht Stärke 8, wovor das Ganze zieht nordwärts und schwächt sich langsam ab. Und dann haben wir einen Falschfahrer auf der A1 Köln-Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Achtung auf der A1 Köln-Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Ein Falschfahrer, Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und auf der A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Hannover Süd und Hildesheim-Dristenstedt besteht die Gefahr durch Aquaplaning. Staus, Behinderung und vor allen Dingen Sperrungen. Aktuell haben wir auf der A1 Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta ist die Autobahn bis morgen früh 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Ebenso gesperrt die A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld. Auch das geht bis morgen früh um 5. Die Umleitung ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Und auch der Emscher Schnellweg, das ist die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund, ist bis morgen früh um 5 gesperrt, und zwar zwischen Bottrop Süd und Essen Nord. Und noch eine Sperrung bis morgen früh, das betrifft Berlin, die A100 und die A113. Die Autobahnen sind in beiden Richtungen zwischen Oberland und Spätstraße gesperrt. Dann die A67, Mannheim-Darmstadt in Höhe Griesheimer Dreieck, Sperrung in beiden Richtungen bis heute 5 Uhr. Eine Umleitung ist eingeschaltet. Die A650 bei Dürkheim Richtung Ludwigshafen zwischen Ruchheim und dem Ockersheimer Kreuz, Sperrung nach einem Unfall. Auch einen Unfall gegeben hat es auf der B28 Tübingen Richtung Reutlingen und deswegen ist die Bundesstraße zwischen Kusterdingen und dem Industriegebiet Reutlingen West gesperrt. Wo es geht, eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg, Marius Zegri ist mein Name. Herzlich willkommen. Auch heute ist die Lage im Nahen Osten das alles beherrschende Thema. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eskaliert, seit die Regierung in Jerusalem in der vorletzten Nacht angefangen hat, im Rahmen ihrer Operation Rising Lion Ziele im Iran zu beschießen. Auf die Angriffe sind Gegenangriffe gefolgt. Das ist eine Spirale der Gewalt und es ist ein gegenseitiges Drohen. Israel hat der Führung in Teheran mit schwersten Konsequenzen gedroht, sollte der Iran weiter zivile Gebiete in Israel angreifen. Dafür würden dann die Bewohner der iranischen Hauptstadt teuer bezahlen. Gleichzeitig hat Israel aber selbst weitere Angriffe angekündigt und auch eine erste Bilanz der Attacken vorgelegt. Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv mit den Einzelheiten.
In insgesamt 4 Angriffswellen hätte der Iran 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. 3 Menschen starben, 76 wurden verletzt, so Israels Armeesprecher Effi Defrin, der den Angehörigen sein Beileid aussprach und versprach, die Verteidigung zu verbessern. Direkte Treffer hatte es auch in Wohnhäusern im Zentrum und in der Umgebung von Tel Aviv gegeben. Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen und das Land zur Hauptfront im Krieg erklärte, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er. Derweil teilte Armeesprecher Defrin mit, dass Kampfflugzeuge nun über einen sicheren Korridor nach Teheran gelangen und sich in dem Teil des Luftraums frei bewegen könnten, was große strategische Bedeutung für Israel hätte. Als nächstes könnte die Armee die Angriffe auch auf Ölanlagen ausweiten, berichten israelische Medien. Die Menschen im Land richten sich auf weitere Vergeltungsschläge aus dem Iran ein.
Soweit Informationen aus Israel von Bettina Meyer. Aber schauen wir jetzt mal auf die andere Seite, in den Iran. Dort sollen, so sagt es das israelische Militär, mehr als 20 hochrangige Militärs getötet worden sein. Die Regierung im Iran spricht davon, dass bei den Attacken fast 100 Menschen gestorben sind und, so sagt es der iranische UN-Botschafter, die meisten von ihnen sollen Zivilisten gewesen sein. Über die Lage im Iran jetzt mehr von Isabel Gotowatz.
Es ist der Tag nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen, die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheint voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung. Meine einzige Sorge ist das Schicksal meiner drei kleinen Kinder. Ich mache mir Sorgen, ob die Raketen aus Israel uns treffen oder nicht, erzählt der 36-jährige Reza. Der Ton Israels wird schärfer. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, werde Teheran brennen, drohte Verteidigungsminister Israel Katz. Die Menschen in Teheran müssten teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten. Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht, denn ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
Stimmen aus dem Iran, gesammelt von Isabel Gotowatz. Als Israel vorgestern Nacht oder in der vorletzten Nacht anfing, Iran zu bombardieren, da war der deutsche Außenminister Johann Wadephul ziemlich in der Nähe, denn er ist gerade auf Antrittsbesuch in mehreren Ländern im Nahen Osten und musste auf einmal in den Krisenmodus schalten. In den ARD-Tagesthemen hat Jesse Wellmer mit ihm heute über seine Nahostreise gesprochen, auch darüber, dass er davon geredet hat, dass möglicherweise unkalkulierbare Folgen durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran ausgelöst werden können. Und die erste Frage an ihn von Jesse Wellmer war, ob er damit auch die globalen Folgen gemeint hat.
Na, das meine ich zunächst einmal nicht, aber es besteht natürlich unzweifelhaft die Gefahr eines Flächenbrandes hier in der Region. Hier stehen sich zwei Staaten gegenüber, die gut bewaffnet sind, über einsatzfähige Streitkräfte verfügen und derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich sind, dass es einem schon Sorgen machen muss. Deswegen bin ich hier jetzt vor Ort, heute jetzt in Katar, vorher auch in Riad in Saudi-Arabien und gestern in Kairo und versuche in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Es gibt ein allgemeines Interesse, dass es einen Interessenausgleich hier gibt und dass eine Deeskalation stattfindet. Keiner möchte, dass diese kriegerische Auseinandersetzung seine Fortsetzung findet. Es gibt beiderseitige Sicherheitsinteressen. Ich habe schon in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Aha, das klingt so, als gäbe es eine Linie, einen Plan. Also viele fordern natürlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt schnell handeln müsse. Die Frage ist ja, wie konkret? Sie haben viel telefoniert, Sie haben viel gesprochen. Gibt es einen Plan, außer zur Deeskalation aufzurufen?
Ja, ich glaube, die internationale Gemeinschaft nimmt das Thema sehr ernst. Der Bundeskanzler reist ja morgen auch zum G7-Gipfel nach Kanada. Dort wird das auch Thema sein. Und die 7 führenden Industriestaaten dieser Welt beschäftigen. Ich versuche hier mit den Kollegen Außenministern darüber zu sprechen, wie wir Einfluss nehmen können auf beide Seiten. Meine Bitte an viele hier vor Ort ist, Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir selber als Deutsche haben hervorragende freundschaftliche Kontakte zur israelischen Regierung. Und nun müssen wir mit beiden Seiten sprechen und versuchen herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beider Seite vorhanden ist. Denn eine diplomatische Lösung ist das, was wir anstreben. Diese Welt hat schon viel zu viele Krisen und Kriege. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt diese Auseinandersetzung. Wir müssen eben auch dem Iran...
Ich wollte noch mal einhaken, wenn Sie sagen, in den kommenden Tagen, das hat mich neugierig gemacht, gibt es denn Gespräche, die anberaumt sind für die kommenden Tage mit beiden Seiten?
Es gibt Gespräche, die wir ständig miteinander führen. Es gibt keine gemeinsame Runde. Aber es gibt die gemeinsame Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Woche den ernsthaften Versuch auf beiden Seiten unternehmen müssen, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dazu möchte ich beitragen. Dazu führe ich auch morgen nochmal Gespräche mit meinem Kollegen im Oman. Und ich denke, alle europäischen Kolleginnen und Kollegen werden sich auch daran beteiligen. Es ist derzeit eine sehr ungute Entwicklung, eine problematische Entwicklung. Aber wir werden sie nur dann beenden, wenn von allen Seiten auf die beiden Kontrahenten eingewirkt wird. Und dazu versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten.
Wie schwach ist das iranische Regime? Wie wahrscheinlich ist es, dass es fällt?
Naja, der Iran ist schon sehr stark bewaffnet. Und wir wissen auch, dass dieses Regime, das für uns natürlich ein Unrechtsregime ist, durchaus Möglichkeiten hat, seine Macht auch innerstaatlich weiter durchzusetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Intention Israels ist, dieses Regime zu stürzen, sondern es geht darum, ihm das aus der Hand zu schlagen, was für Israel, übrigens auch für Deutschland, gefährlich werden könnte, nämlich eine atomare Bewaffnung. Iran hat leider die Chance verpasst, frühzeitig hier in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ist dazu bereit. Wir bieten dem Iran sofort Verhandlungen über das Atomprogramm an. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Und das ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir zu einer Befriedung dieses Konflikts kommen, dass eben vom Iran keine Gefahr weder regional und für den Staat Israel noch für Europa ausgeht.
Sagt Bundesaußenminister Johann Wadephul im Interview in den ARD-Tagesthemen. Und wir haben eine Entwarnung für Sie. Für die A1 Köln-Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Die Zeit jetzt 1.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Woran denken Sie, wenn Sie an Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, an Erzieher denken? Wahrscheinlich so das Bild im Kopf, besonders geduldig. Buchhalter, denen unterstellt man ja normalerweise, dass sie ein bisschen langweilig sind, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt. Und Juristen, ja, denen sagt man nach, sie seien ehrgeizig, muss auch nicht immer der Fall sein. Die Uni Mannheim hat in einer Studie untersucht, wie das ist mit Persönlichkeitsmerkmalen und Berufen. Und ein Ergebnis ist, dass Menschen mit einer ähnlichen Persönlichkeit auch oftmals ähnliche Jobs haben. Also wenn Sie sich wundern, warum Ihre Kolleginnen und Kollegen genauso ticken wie Sie selbst, dann ist das jetzt die Bestätigung. Denn Persönlichkeit und Berufswahl sind eng miteinander verknüpft, berichtet Anja Braun aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Das Mannheimer Forschungsteam hat für die Frage, wie Persönlichkeit und Beruf zusammenhängen, Langzeitdaten von 11.000 Menschen aus dem sozioökonomischen Panel untersucht. Katja Dlauhi aus dem Forschungsteam erklärt, je ähnlicher Berufe sind, desto stärker gleichen sich auch die Persönlichkeiten der Menschen über die Zeit hinweg an.
Weil sie eben bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die ähnliche Verhaltensweisen erlangen. Also so wird eben diese ständige Anpassung im Beruf dazu, dass sich dann die Persönlichkeit im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden.
So ähneln sich Ärztinnen und Pfleger stärker in ihren Persönlichkeiten als jemand aus einer komplett anderen Berufsgruppe, wie zum Beispiel Landschaftsgärtner. Zudem arbeiten wir gerne mit anderen zusammen, die mindestens beruflich ähnlich ticken wie wir.
Wenn man sich im Vergleich zu denen eben als sehr anders erlebt, dann empfindet man da so ein Missverhältnis.
Das kann die Zufriedenheit im Job senken und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man den Beruf wechselt. Untersucht haben die Mannheimer Forschenden das anhand der 5 bekanntesten Persönlichkeitseigenschaften der sogenannten Big Five.
Das sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität, wo in der Psychologie gesagt wird, okay, das sind so die 5 größten Persönlichkeitseigenschaften. Und uns ging es aber jetzt in der Studie auch darum, die gesamte Persönlichkeitsstruktur zu betrachten. Also nicht nur einzelne von denen, sondern praktisch diese gesamte Persönlichkeitsstruktur bestehend aus allen 5.
Es zeigt sich, dass Berufe nicht nur nach Interessen und Fähigkeiten gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt. Und es gibt bereits
andere Studien, die eben dann zeigen, dass zum Beispiel in sozialen Berufen oder im Gesundheitswesen, dass da die Menschen eher sehr hohe Werte in Verträglichkeit oder Offenheit haben oder dass Ingenieure emotionale Stabilität sehr hoch haben.
Bereits vor der Berufswahl ist es daher wichtig und auch für die Berufsberatung relevant, zu überlegen, wie die ganzen Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringt, zu einem Berufsbild passen können. Und auch, was der Beruf dann mit der eigenen Persönlichkeit machen kann, erläutert Lohi.
Dass der Beruf und das Arbeitsumfeld so die eigene Persönlichkeit im Laufe der Zeit durchaus mitprägen können. Bei manchen Berufen kann das natürlich mehr sein, als einem lieb ist. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel auch verträglicher werden kann.
Denn wenn tägliche Verhaltensweisen eingeübt werden, zum Beispiel Kundenfreundlichkeit, dann werden auch die dazugehörenden Eigenschaften verstärkt und die weniger zum Job passenden Verhaltensweisen eher unterdrückt.
Informationen waren das von Anja Braun. Müll am Wochenende entsorgen? Geht eigentlich nicht. Recycling- und Wertstoffhöfe sind samstags und sonntags meistens zu. Eigentlich. Denn in Pöcking im bayerischen Landkreis Starnberg ist das durchaus möglich. Dort hat der regionale Müllentsorger vor einem Jahr den ersten Self-Service-Werkstatthof des Freistaats ins Leben gerufen. Und der kommt ziemlich gut an, wie Alexander Hilmer berichtet.
Ein Klick auf ein Bedienfeld in der App und langsam öffnet sich das Tor zum Wertstoffhof. Es ist ein später Samstagnachmittag, ein Zeitpunkt, an dem Wertstoffhöfe normalerweise längst geschlossen haben. Julia Stefani parkt ihren Golf zwischen Müllbehältern und Containern.
Dadurch, dass ich voll berufstätig bin, kann ich nicht immer zu den regulären Öffnungszeiten kommen. Und deshalb ist es für mich super, weil ich ganz flexibel entscheiden kann, wann ich vorbeikomme und meinen Zeitslot buche und dann meinen Abfall hier entsorgen kann.
Es ist der erste Self-Service-Wertstoffhof in Bayern, den Julia besucht. Ein Modellprojekt, das der Landkreis Starnberg seit einem Jahr in dem Ort Pöcking ausprobiert. Christoph Wufka, der Vorstand der Abfallentsorgungsgesellschaft im Landkreis Starnberg, zeigt stolz, wie die App des Pöckinger Wertstoffhofs funktioniert. Der Kunde wählt im Vorhinein aus, welche Art von Abfall er entsorgen möchte. Sperrmüll, Grüngut, Pappe, Textilien, Glas oder sonstige Abfälle. Dann bucht er einen Slot von einer Viertelstunde, in der er diesen Müll entsorgen darf. Jeder dritte dieser Zeitslots konnte im vergangenen Jahr vergeben werden.
Das ist für uns eine sehr hohe Zahl, mit der wir nicht gerechnet hätten. Insofern zeigt, das Thema kommt bei den Bürgern an. Die Bürger haben die Nachfrage nach diesen flexibleren Öffnungszeiten.
Der Einsparung von Beschäftigten soll das aber nicht dienen, versichert Christoph Wufka. Denn schließlich würden die bisherigen Öffnungszeiten mit Personal beibehalten. Und auch, dass Self-Service-Kunden wie Julia während ihrer gebuchten Viertelstunde niemanden mehr fragen können, welcher Müll genau wohin gehört, sieht Wufka nicht als Problem.
Die Beratungsfunktion ist nicht da. Das versuchen wir auszugleichen über viele Schilder, über viele Hinweise, auch innerhalb der App. In dieser Pilotphase haben wir gesehen, dass die Bürger sehr gut mitmachen. Wir haben nur wenige, die ausscheren, ja, die uns was unterjubeln wollen oder was falsch abgeben.
Kameras sorgen dafür, dass Müllsünder auf Video festgehalten werden. Denn nicht abgegeben werden dürfen in den digitalen Buchungszeiten Bauschutt und Elektrokleingeräte. Julia, die nur Papier und Glas entsorgt, hat der Self-Service-Wertstoffhof schon einmal überzeugt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein super System ist, das mehr Wertstoffhöfe anbieten sollten.
In Pöcking ist bereits ein weiterer Self-Service-Hof geplant. Der Betreiber hofft, dadurch weitere Orte in ganz Bayern von der digital buchbaren Müllentsorgung überzeugen zu können und damit zu einer Ausweitung der Öffnungszeiten beizutragen.
Der Stichtag.
Das Markenzeichen von Harry Rowohlt war sein Rauschebart und seine Stimme. Denn als Vorleser hat er sich nicht nur in der Literaturszene einen Namen gemacht. Er hat auch selber Bücher geschrieben und als Schauspieler vor der Kamera gestanden. Heute, vor 10 Jahren, ist Harry Rowohlt gestorben und Dirk Böhling erinnert an ihn.
Manchmal muss man alles verlieren, damit einen alle kennen. Bei Harry Rowohlt war es so, im Fernsehen jedenfalls. 1995 boten ihm die Macher der ARD Lindenstraße die Rolle eines Obdachlosen an. Er nannte es Penner und sich Harry.
Stinkig, Gott, nochmal, Harry, wann kam der Punkt, dass Sie sich für ein Leben auf der Straße entschlossen haben?
Das ist eine lange Geschichte.
Harry wird 1945 während der letzten Kriegswochen in einem Hamburger Luftschutzkeller geboren. Da heißt er noch Rupp mit Nachnamen. Erst als seine Mutter 12 Jahre später seinen leiblichen Vater, den Verleger Ernst Rowohlt, heiratet, bekommt auch er den Familiennamen. Sein erstes Buch, aus dem ihm seine Mutter vorliest, handelt von einem gelben Bären.
Puh, der Bär. Geschichten über einen Bären von sehr geringem Verstand.
Das Buch wird ihn sein Leben lang begleiten. Aber das weiß der kleine Harry noch nicht. Der macht erstmal Abitur und arbeitet als Werbetexter. Verleger will er nicht werden und versucht sich stattdessen als Übersetzer. Gute Idee. Gleich seine erste Übersetzung, ein als unübersetzbar geltendes englisches Kinderbuch, wird ein großer Erfolg. Apropos Kinderbuch. Ja, auch seinem Lieblingsstoff nimmt er sich an und verhilft ihm zu neuem Ruhm. Auch weil er sein zweites großes Talent entdeckt, das Vorlesen.
Peng! So lag Ferkel da und fragte sich, was passiert war. Erst dachte es, die ganze Welt sei in die Luft geflogen. Dann dachte es, dass vielleicht nur der Teil mit dem Wald in die Luft geflogen war.
Harry Rowohlt wird zu einem der besten und beliebtesten Vorleser. Wie nannte es der Kritiker Rolf Michaelis einmal?
Der dröhnende Bass hinter einem Urwald aus Barth. Ein ganzes Stimmorchester kam da hervor.
Doch Harry Rowohlt schreibt auch selber Bücher und Kolumnen. Er macht Hörbücher und Lesungen unter dem Titel Schausaufen mit Betonung.
Und weil ich das Gesamtwerk von Flann O'Brien übersetzt habe, es gibt ja die irische Faustregel, betrunken ist man, wenn man nicht mehr ohne fremde Hilfe auf dem Rücken liegen kann. Und da war ich so gerührt und bestürzt, dass da echte Menschen hingegangen sind, die Eintritt bezahlt haben, dass ich einfach nicht mehr aufgehört habe zu lesen und alle maulten, wenn ich irgendwann mal wieder weg wollte.
5 Stunden konnte so ein Abend schon mal dauern. Umgerechnet eine Flasche Whisky oder 2 Flaschen Wein auf der Bühne. Harry Rowohlt wurde 70 Jahre alt. Er starb heute vor 10 Jahren dort, wo er geboren worden war, in Hamburg.
Dankeschön, tschüss.
Der Stichtag von Dirk Bölling.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Das ist ein Traumfinale in der Handball Champions League, jedenfalls aus deutscher Sicht. Denn der deutsche Meister trifft auf den Vizemeister. Die Füchse Berlin bestreiten das Endspiel in Köln gegen den SC Magdeburg. Beide Teams gewannen am Abend ihr Halbfinale. Berlin sehr deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Magdeburg nur hauchdünn, aber mit ganz viel Willenskraft gegen den FC Barcelona aus Spanien. Für unseren Handballreporter Thorsten vom Wege ist das ein hervorragender Schlusspunkt.
Also wenn der alte Theaterspruch gilt, dass das Schönste immer zum Schluss kommt, dann hat diese Saison wirklich ein Halali, wie sich's besser nicht wünschen lässt. Denn mit dem deutschen Meister gegen den deutschen Meisterschaftszweiten, also mit den Füchsen Berlin gegen den SC Magdeburg, da treffen im Endspiel der europäischen Königsklasse nur 2 deutsche Mannschaften aufeinander. Das heißt, der König von Deutschland ist auch der König von Europa. Und wer die Weltlage im Handball kennt und weiß, dass die Europäer der stärkste Kontinent sind und das mit Abstand, ist auch der König der Welt. Also, Büchse gegen SCM, das ist natürlich genau das, was die Fans sehen wollten. Das wird ein Riesenfinale, da bin ich ganz sicher. Schauen wir mal in die vergangene Saison. Da hatten die Berliner 2 Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite. Den Supercup haben sie gewonnen, in Magdeburg haben sie gewonnen und daheim gegen den SCM unentschieden gespielt. Daraus ziehe ich den Schluss, in dieser Saison sind die Berliner irgendwo, denke ich, besser.
Einschätzungen von Thorsten vom Wege. Das Finale beginnt um 18 Uhr. Es läuft gut für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Stuttgart. Der Olympiasieger von Tokio steht im Finale. Aber da trifft Zverev auf seinen Angstgegner. Das ist die Nummer 7 der Welt, Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner verlor Zverev in der vergangenen Saison 4-mal in Folge. Einen deutschen Sieger gab es in Stuttgart zuletzt 1991. Damals gewann Michael Stich, allerdings nicht auf Rasen wie heute, sondern noch auf Sand. Alexander Zverev gefällt die Atmosphäre in Stuttgart und er freut sich auf das Finale.
Die Atmosphäre ist super. Ich glaube, alle sind sehr begeistert vom Turnier. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe noch kein einziges Match gespielt, wo das Stadion nicht ausverkauft war. Deswegen, ich glaube, die Vorfreude auf Tennis hier generell ist immer sehr, sehr groß. Und es ist schön zu sehen, dass das Turnier auch so gut besucht ist und alle riesen Spaß daran haben.
Das Endspiel beginnt am Mittag um 12 Uhr. Bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten hat sich Julia Krajewski eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Die Olympiasiegerin von Tokio geht als Spitzenreiterin in das Entscheidungsspringen in Lumülen in Niedersachsen. Es wäre ihr vierter deutscher Meistertitel. Jörg Tegelhütter berichtet.
Die Olympiasiegerin von 2021 absolvierte die Geländestrecke in der Lüneburger Heide mit ihrem Wallach-Nickel souverän und fehlerfrei, sammelte nur ein paar Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Aber selbst mit einem Abwurf wäre Krajewski der vierte deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Zu groß ist der Vorsprung auf die zweitplatzierte Emma Brüssau. In der parallel ausgerittenen Fünf-Sterne-Prüfung dominierten vor rund 20.000 Zuschauern die britischen Olympiasiegerinnen. Vor dem abschließenden Springen führt Laura Collett vor ihrer Teamkollegin Rosalind Kanter.
Es gab auch traurige Nachrichten in Lumülen. Das Pferd der deutschen Reiterin Majonna Zibel musste nach einem Sturz im Gelände eingeschläfert werden. Die Stute war 13 Jahre alt und wurde noch vor Ort veterinärmedizinisch versorgt. Später wurde das Pferd in eine nahegelegene Tierklinik gefahren. Der Veranstalter bezeichnete die Entscheidung, das Pferd einzuschläfern, als unvermeidbar. Die deutsche Reiterin Majonna Zibel sagte, dass sie mit dem Pferd Chiquita ihre beste Freundin verloren habe. In der Formel 1 hat sich George Russell den ersten Startplatz für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Mercedes-Pilot gewann die Qualifikation vor dem Weltmeister Max Verstappen. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg startet von Rang 13. Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.31 Uhr mit Matthias Stürmer. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig massiv attackiert. In Israel schlugen Raketen im Norden des Landes ein. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. In der iranischen Hauptstadt Teheran wurde offenbar ein Öllager getroffen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime. Wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Nun könnte Israel auch Energieanlagen und Ölfelder im Iran ins Visier nehmen. Auch im israelischen Fernsehen ist das Thema. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront. Währenddessen räumen Helfer im Großraum Tel Aviv immer noch Trümmer beiseite. Laut der Armee hatte es 10 direkte Treffer durch iranische Raketen gegeben, auch auf Wohnhäuser.
Die israelische Armee hat möglicherweise auch einen Angriff auf Jemens Hauptstadt Sanaa geflogen. Es berichtet der arabische Nachrichtensender Al Arabiya. Demnach könnte ein Treffen hochrangiger Houthi-Funktionäre das Ziel des Angriffs gewesen sein. Die Houthi-Miliz ist mit dem Iran verbündet und kontrolliert im Jemen die Hauptstadt Sanaa. Nach mutmaßlichen Attentaten auf Politiker der Demokraten läuft in den USA die Fahndung nach dem Täter. Der 57-Jährige soll im Bundesstaat Minnesota eine Abgeordnete des Parlaments in ihrem Privathaus erschossen haben. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
Auch der Ehemann der Abgeordneten Hortman wurde getötet. Kurz zuvor waren der Parlamentarier Hoffman und seine Frau ebenfalls in ihrem Haus angegriffen worden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Der Täter hatte sich als Polizist verkleidet. Bei einem Schusswechsel mit echten Beamten gelang ihm die Flucht. In seinem Wagen wurde eine Liste mit den Namen von weiteren Politikern der Demokraten entdeckt. US-Präsident Trump bezeichnete die Taten als grausam. Das würde in den USA nicht toleriert. Die Bundespolizei FBI hat die Ermittlungen übernommen.
In der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg hat ein Großbrand 6 Gebäude erfasst. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Kräften mehrere Stunden lang im Einsatz. Einige der 6 betroffenen Gebäude sind einsturzgefährdet. Ein Haus ist bereits zum Teil eingestürzt. Der Brand ist aber unter Kontrolle, es laufen noch Nachlöscharbeiten. 3 Menschen wurden bei dem Feuer in Villingen-Schwenningen verletzt, darunter 2 Feuerwehrleute. Der Brand war möglicherweise auf einem Balkon ausgebrochen, warum ist noch unklar. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht im Norden und im Südwesten kräftige Schauer und Gewitter, 20 bis 13 Grad. Tagsüber ziehen die kräftigen Schauer und Gewitter über das gesamte Land. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig bei 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 1.34 Uhr mit jeder Menge Sperrungen für die A1, zum Beispiel Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechta. Sperrung bis morgen früh, 5 Uhr, in beide Richtungen. In Richtung Hannover ist die A7 gesperrt, und zwar zwischen Stellingen und Heimfeld, ebenfalls bis morgen früh, 5 Uhr. Sie können ausweichen ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Und auch bis morgen früh, 5 Uhr gesperrt, die A42, das ist der Emscher Schnellweg, Kamp-Lindfort Richtung Dortmund, zwischen Bottrop Süd und Essen Nord. Und noch eine Sperrung bis morgen früh um 5 ist in Berlin. Die A100 und die A113 sind zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt, Sperrung hier in Höhe Griesheimer Dreieck bis heute früh um 5. Eine Umleitung ist eingerichtet. Noch eine Sperrung haben wir auf der A650 bei Dürkheim Richtung Ludwigshafen. Zwischen Ruchheim und Oggersheimer Kreuz hat es einen Unfall gegeben. Und ebenfalls wegen eines Unfalls gesperrt ist die B28 Tübingen Richtung Reutlingen zwischen Kusterdingen und dem Industriegebiet Reutlingen West.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri, hallo. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag, und der ist heute, am 15. Juni. Denn heute wird zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Damit soll die Leistung jener Menschen gewürdigt werden, die Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. So hat es der Bundestag beschlossen. Über diesen Gedenktag hat sich Sabina Matthey mit Stefan Küttler unterhalten. Er ist Kapitän zur See und im Verteidigungsministerium für die Koordinierung des Veterantages zuständig.
Herr Küttler, Sie sind 1995 in die Bundeswehr eingetreten. Sind Sie Veteran?
Auch ich bin Veteran, das stimmt.
Viele Deutsche denken bei dem Begriff vermutlich an körperlich und seelisch versierte Soldaten, vorzugsweise amerikanische, die aus Vietnam, Irak, Afghanistan nicht so richtig nach Hause zurückgefunden haben. Warum greift die Definition des Bundestags so viel weiter?
Weil es, glaube ich, auch um die Leistung der Soldatinnen und Soldaten in Gänze geht. Ich kenne natürlich die Diskussion. Ich weiß auch darum, dass der Begriff nicht von jedem gut gefunden wird. Und ich gestehe auch, dass auch ich am Anfang vielleicht mit dem Begriff gefremdelt habe, weil man natürlich damit, wie Sie es eben beschrieben haben, vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat, die durch Filme sonstiges assoziiert sind. Ich glaube, dass der Begriff, so wie er jetzt ist, richtig ist, dass er gut ist und dass er vor allen Dingen auch in Gänze diejenigen inkludiert, die eine Leistung für Deutschland, für die freie Demokratie gebracht haben. Und das umfasst sowohl diejenigen, die in den 60er Jahren bei der Flugkatastrophe geholfen haben, die im Kalten Krieg an der Grenze gegenüberstanden, und diejenigen, die in der heutigen Zeit die ganzen Einsätze wie Afghanistan, Jugoslawien und bestritten haben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Begriff gut gewählt, so wie er jetzt ist.
Also ein Obergefreiter, der die Tankstelle einer Instandsetzungskompanie in Bayern führt, der ist dann damit genauso gemeint wie ein Gebirgsjäger, der in Afghanistan Verletzte und Tote gesehen hat, der geschossen hat, beschossen worden ist, gekämpft hat. Wie sehen denn Einsatzrückkehrer so etwas?
Wir haben ja Veteranenverbände, die genau, sag ich mal, sich auf das Thema Einsatzveteran beziehen. Ich glaube, es ist persönlich und menschlich nachvollziehbar, dass jemand, der im Einsatz war, der in einem Gefecht gestanden hat, diesbezüglich eine ganz persönliche und eigene Bewertung vorgenommen hat. Und die würde ich ihm auch jederzeit zugestehen, und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber denjenigen sagen, wir merken ja gerade mit Landes- und Bundesverteidigung, werden ja diese Aufgaben zukünftig immer relevanter und wichtiger werden. Und ich glaube, derjenige, der auch in den Dienst der Streitkräfte eintritt, der dafür trainiert und sich bereit macht, für den Einsatz auch gezogen zu werden, warum soll ich dem nicht auch zusprechen und danken dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat und diese Bereitschaft auch mitgeht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben? Deshalb verstehe ich das Persönliche und ich kann das nachvollziehen. Aber nochmal, ich glaube, dass der Begriff so ist, er muss den Menschen insgesamt Wertschätzung zugegeben bringen, die Entscheidung treffen, für unser Land einzutreten.
Seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Nun haben andere Länder ja schon länger Gedenktage für Veteranen. Ich denke zum Beispiel an den Armed Forces Day in Großbritannien. Hat das deutsche Verteidigungsministerium sich an solchen Veranstaltungen, an solchen ausländischen Gedenktagen eigentlich orientiert?
Natürlich nehmen wir das, was um uns herum passiert, immer wahr. Wenn Sie, wie Sie es angesprochen haben, nach England gucken, haben Sie vielleicht die Bilder noch vor Augen aktuell, wo Prinz Harry mit der Familie auf dem Balkon steht und die Royal Navy fliegt drüber hinweg und zieht die Farben Britanniens in die Luft. Da ist es der Stolz zur Armee, zur Siegermacht vielleicht. Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft finden wir gerade noch unseren Weg und den Weg finden wir mit der Gestaltung des Veteranentages, den wir jetzt ausüben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Gespür entwickelt haben, positive Eindrücke aus anderen Bereichen mitzunehmen, aber sie auch auf die jetzige und hier in der Gesellschaft vorzuführte Situation anzupassen.
Wenn Sie jetzt schon die Geschichte ansprechen, es ist schon klar, dass angesichts der deutschen Geschichte eine völlig andere Gestaltung eines solchen Veteranentags nötig ist.
Auch da, glaube ich, muss man sagen, entwickelt sich das jetzt gerade. Die Bundeswehr muss man nicht gut finden. Aber die Leistung derer, die dafür eintreten, für Deutschland Sicherheit und Freiheit einzutreten, ich glaube, denen muss man zumindest Respekt zollen. Ich glaube, dass die Entscheidung durch das Parlament letztes Jahr ein ganz tolles, ein wichtiges Signal war an die Truppe, die auch erst lernen muss, Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil sie in der Vergangenheit immer kritisch betrachtet worden ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist auch ein wichtiger Schritt, dass sich Gesellschaft vielleicht mal auf anderem Wege mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzen kann, weil es hier um Menschen geht. Es geht, sag mal so wie bei mir, um die Person Stefan Küttler in der Uniform. Ja, und mit mir kann man sich auf dem Veteranentag austauschen. Und so kann man es mit vielen anderen machen, mit Einsatzversehrten, mit denen, die der Bundeswehr helfen. Also in viele Facetten. Und deshalb glaube ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland seinen eigenen Weg erstmal geht und warten wir doch ab, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln soll. Denn der Veteranentag soll ja jährlich ab sofort stattfinden.
Sie sind beim Bundesministerium für Verteidigung für die Koordination, Organisation des Veteranentages zuständig. Aber es sind auch noch andere Regierungsstellen beteiligt und es gibt ja auch Veteranenverbände in Deutschland. Wurden die auch bei der Ausgestaltung des Gedenktages einbezogen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir wissen um die Leistung der Veteranenverbände. Ich glaube, vieles, was erreicht worden ist und auch die Hinführung letztes Jahr zu dem Parlamentsbeschluss, der ja mit breiter Mehrheit auch im Bundestag beschlossen worden ist, hat einen hohen Verdienst auch der Verbände und der Soldatinnen und Soldaten, die in den Einsätzen waren, versehrt worden sind und die um ihr Recht und ihre Anerkennung gekämpft haben. Also von daher möchte ich das immer klar herausstellen, die waren uns wichtig, sind uns wichtig und sie sind einbezogen worden. Wir haben natürlich, weil wir 26 Verbände gehabt haben, sie grundsätzlich alle auch gebrieft und mitgenommen, aber wir haben das vor allen Dingen auch gemacht über das Veteranenbüro, das wir seit letztem Jahr haben, weil dieses Büro mit diesen Verbänden immer in Verbindung steht. Das heißt, bei der Kampagnenplanung, bei der Ausgestaltung des Events und wurden die Verbände über das Veteranenbüro immer einbezogen, sodass wir immer einen Link hatten und zwischendurch haben wir auch immer ein Feedback gegeben, wo wir gerade stehen. Und haben das Feedback wiederum der Verbände aufgenommen, um es einzubeziehen.
Welche Veranstaltungen oder welche Formen von Veranstaltungen wird es denn nun geben am 15. Juni?
Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Zentralevent in Berlin zu gestalten. Das ist das eine. Und wir haben die Aufgabe, bundesweit da, sag mal, zu unterstützen, dass es Veranstaltungen gibt. Ganz wichtig zu sagen ist, die Bundeswehr ist Ausrichter keiner einzigen Veranstaltung, sondern die Veranstaltung, die es in Deutschland gibt oder in Berlin gibt, Ausrichter ist sozusagen der Bundestag respektive die Bundesregierung, respektive die Landesregierung, die Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde oder aber auch ein Verband, ein Verein, eine Stiftung.
Was passiert denn in Berlin? Was kann man hier sehen, erleben am Veteranentag?
Wir haben das bewusst auch wie ein Volksfest angelegt. Wir haben ein tolles Veteranendorf mit all denen, die, sag ich mal, der Bundeswehr zur Seite stehen. Man kann dort diskursiv in den Austausch treten mit Verbänden, mit Vereinen, mit der aktiven Truppe, aber ohne Waffenschau. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, wir haben Künstler wie Glasperlenspiel, wir haben Michael Schulte, wir haben Lace Eldine mit der Big Band auftritt. Wir werden eine Andacht durchführen auch, um unseren gefallenen Kameraden auch zu gedenken. Wir haben Podiumsdiskussionen. Der Austausch mit der Politik ist genauso möglich wie mit Versehrten und den Verbänden auf der Bühne. Wir haben Live-Schaltung einmal nach Kiel. Das heißt, wir wollen auch Berlin in die Fläche bringen und genauso die Fläche nach Berlin holen, am Beispiel Kiel. Und wir wollen auch ins Ausland gehen. Das heißt, auch zu unserer Brigade nach Litauen werden wir schalten und einen Stream machen. Und der Bundestag ist natürlich auch aktiv eingebunden. Das heißt, der Bundestag ist ab 10 Uhr öffentlich zugänglich schon. Und er wird beherbergen die Ausstellung von Bryan Adams, Wounded, The Legacy of War. Denn er hat britische Veteranen fotografiert und sehr nachdrücklich in Szene gesetzt. Und er wird auch selber vor Ort sein und im Interview berichten, was ihn umtrieben hat. Er wird auch einen britischen Veteranen dabei haben. Und sie haben auch einen Bereich, wo man so ein bisschen das Thema versehrt erleben kann. Also wie ist es mit einer Prothese zu gehen? Natürlich Rollstuhl kennt jeder, aber wie ist es mit einer Prothese? Dass man sich mal damit auseinandersetzen kann, was machen Soldatinnen und Soldaten durch? Also von daher haben wir in Berlin, glaube ich, ein ganz breites, tolles Programm. Wir haben noch einen Kinderbereich auch natürlich, damit für ein Familienfest gehört auch ein Kinderbereich dazu. Das heißt also, es ist irgendwie für jeden was dabei zu verweilen. Wir haben Foodtrucks, das heißt, das kulinarische Wohl kommt nicht zu kurz. Also wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Fest von 13 bis 20 Uhr in Berlin. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns den Tag teilen möchte.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das vielleicht ein Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagisten in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher und die waren wie eine Familie zueinander. Die haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja mal wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, womit sie einen Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sag mal, es sind ja auch zum Veteranentag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldaten und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Also ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug haben jetzt im persönlichen Bezug, aber ansonsten sage ich, jeder, der, sag ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Also wir haben ja auch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten. Stellen Sie den Abgeordneten Fragen. Wir haben Podiumsdiskussionen unter anderem auch mit Versehrten. Stellen Sie denen Fragen. Also ich glaube, diese Gelegenheiten gibt es. Und wenn Sie viele Fragen haben, kriegen Sie bestimmt auch gute Antworten. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist natürlich egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was sie aktuell gerade im Januar diesen Jahres, die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann. Immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Mit meiner Frage habe ich im Grunde das getan, was, so verstehe ich jedenfalls die Definition des Deutschen Bundestages für, oder den Auftrag des Deutschen Bundestages für den Veteranentag, eigentlich nicht gemeint war. Ich habe nämlich die Einsatzschädigung mit dem Veteranentum verknüpft. Stört Sie das eigentlich aus Sicht eines Bundeswehrangehörigen?
Die Verknüpfung?
Ja.
Nee. Also es sollte das eine das andere nicht überlagern. Also ich meine, Veteranentag deckt nun mal die Menschen ab, die in der Bundeswehr dienen. Und das sind die, die, sage ich mal, gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, wie auch die, die versehrt sind. Wichtig ist dabei, dass diese Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, dass man ihnen mal zuhört, dass man ihnen ein Gesicht gibt, so wie das auch unsere Kampagne macht. Seite an Seite, Schulter an Schulter. Das ist wichtig, den Menschen ein Gesicht geben, zuhören, Aufmerksamkeit geben. Das ist wie bei jedem in der Gesellschaft, glaube ich, das hilft. Und das hilft auch zu Gesunden. Und deshalb, glaube ich, störe ich mich an der Verknüpfung nicht. Ich glaube, wir als Armee sind sehr fürsorglich mit unseren Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt, sage ich mal, ist es doch nur gut, dass die Gesellschaft, die Politik genau diesen Schulterschluss mit uns sucht.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag würde dieses Thema insgesamt deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, wo rund 10 Mitarbeitende arbeiten, die genau sich um dieses Thema Veteran kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern es sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft.
Soweit die Exekutive, aber wäre es nicht nötig, dass die Legislative sich auch stärker damit befasst, dass also Veteranenpolitik eigenständig gesehen wird und auch ein ja viel, viel breiterer Öffentlichkeitswirksam entfaltet?
Da würde ich jetzt erstmal abwarten wollen, wie sich der Veteranentag entwickelt und sag mal, welche Dynamik er sag mal, zeigt. Der Veteranentag ist ja so angelegt, dass im Idealfall dass jetzt Städte, Gemeinden, Kommunen das für gut befinden, was dieses Jahr passiert. Sich bei anderen was abschauen, die sich vielleicht diesmal noch nicht getraut haben oder dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, neben den vielen anderen Themen, die sie beschäftigen. Und dass vielleicht im nächsten Jahr wir statt der 100 Events, die wir roundabout jetzt über Deutschland haben, dann vielleicht 150 oder 200 haben. Und ich glaube, das, worauf sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von einer Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Küttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen. also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz
Offizier, also genau. Hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Kündigung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so, sag mal, formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir den Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
In der Bundestagsdebatte gab es auch Stimmen, die vor einer unkritischen Militärverherrlichung aus Anlass der Einführung des Veteranentages warnten. Wie kann man das verhindern?
Was ich schon mal gesagt habe. Also man muss die Bundeswehr nicht gut finden. Und ich glaube, die auch mit der Bundeswehr absolut nicht d'accord sind, da könnte ich den Veteranentag wahrscheinlich planen, wie ich will. Es wäre immer negativ angesehen. Und das nehmen wir ja auch wahr durch die Antifa, die ja jetzt auch in Berlin schon sehr aktiv ist und im Prinzip sich ja diesbezüglich positioniert. Ich kann immer nur sagen, beim Veteranentag ist erstmal jeder herzlich willkommen. Der Veteranentag ist keine Waffenschau. Sie werden in Berlin zum Beispiel bei keinem Event einen Panzer sehen oder eine Korvette irgendwo sehen. Dafür gibt's den Tag der Bundeswehr, da lädt die Bundeswehr ein, kommen Sie in den Stützpunkt, gucken sich die Bundeswehr an, wie wir arbeiten. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Veteranendorf, wo in 30 Zelten sich alle Netzwerkpartner ausstellen, die mit der Bundeswehr, sag ich mal, sich positiv oder helfend auseinandersetzen. Von Hilfsverbänden, wir haben Radio Andernach, das in den Einsatz berichten wird. Wir haben auch aktive Truppe, aber ohne hartes oder schweres Gerät. Der Veteranentag ist ein diskursives Forum, ist in Berlin ein Volksfest. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Und ich würde jeden einladen, komm doch erstmal vorbei und sprich. Wir sind total reflektiert, glaube ich, in dem Sinne, wie wir es angelegt haben. Und es ist nicht so wie in England oder in Holland, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Es hat einen anderen Charakter, aber es soll trotzdem Volksfest sein. Es soll positiv sein, es soll fröhlich sein. Herzlich eingeladen.
Sie haben jetzt im Gespräch mehrfach gesagt, man kann von der Bundeswehr halten, was man will. Aber den Veteranen kann man trotzdem Wertschätzung beibringen. Soldaten sagen öfter oder beklagen öfter, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie sie denn die Wertschätzung der Gesellschaft eigentlich wahrnehmen, ob es die überhaupt gibt, dann sagen sie, dass es eine generelle Ablehnung gegenüber dem Militär bzw. der Bundeswehr gibt und dass das die Wertschätzung beeinträchtigt. Kann man so etwas trennen?
Also ich würde sagen, ich kann diese Emotionen, diese Empfinden nachempfinden. Die Politik hat mit dem Veteranentag, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Signal gesetzt. Rückhalt, Unterstützung und Anerkennung. Aber die Politik ist auch, sag ich mal, diejenigen, die uns in die Einsätze schicken als Parlamentsarmee. Und der Nachdruck und die Unterstützung durch die Politik und das Parlament ist, glaube ich, maßgeblich, wie auch die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wenn also so wie jetzt die Politik, sag ich mal, deutlich hinter uns stellt durch dieses Signal, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es in der Gesellschaft eine andere Wahrnehmung erfahren wird und dass das, was Sie ansprachen, dass Leute sich vielleicht am Rande betrachtet werden, hoffentlich in Zukunft dieser Eindruck weniger wird und nicht mehr so ist. Ich sehe schon die Politik, die uns in die Einsätze entsendet, als wichtigen Faktor dafür, wie Bundeswehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja doch kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsetzung einer Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veteranentag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veteranentags.
Herr Küttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag, eine Facette der Zeitenwende, dieser Zäsur deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, ohne diese Zeitenwende, glaube ich, vielleicht nicht zu diesem Veteranentag gekommen. Ich glaube, dass die Politik extrem sensibilisiert worden ist dadurch auch für dieses Thema. Und wir danken auch der Politik, dass sie praktisch dieses aufnimmt. Ist kein Phishing vor Anerkennung. Aber ich glaube, wie wir es schon im Gespräch jetzt hatten, man hat ein bisschen gefremdelt mit der Armee. Und ich glaube, dieser Veteranentag durch die Entscheidung der Politik hat sie etwas Gutes getan, damit dieses Fremdeln vielleicht weniger wird. Und das ist in Zeiten der Unsicherheit, glaube ich, wichtig.
Sagt Kapitän zur See Stefan Küttler im Gespräch mit Sabrina Mattei über den Veteranentag, der heute zum ersten Mal begangen wird. Das war die ARD-Infonacht bis hierher mit Marius Zekri. Gleich um 2 die Nachrichten und danach an dieser Stelle macht Philipp Kawehr weiter und bringt Sie gut informiert durch die zweite Hälfte dieser ARD-Infonacht. Schönen Sonntag noch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig beschossen. Berichten zufolge sind bei einem iranischen Raketenangriff im Norden Israels 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Verletzte sollen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Die israelische Luftwaffe hat iranischen Angaben zufolge das Kommando des Verteidigungsministeriums in Teheran bombardiert. Im Nordwesten der Stadt sollen außerdem Teile eines Öllagers in Brand geraten sein. Bundesaußenminister Wadephul setzt sich im Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter für eine Deeskalation ein. Im Rahmen seiner Nahostreise fliegt der CDU-Politiker heute in den Oman weiter. Aus Doha, Christina Nagel.
Schon ein Fehlschlag könnte einen Flächenbrand auslösen und das, sagt Außenminister Wadephul nach seinen Gesprächen in Saudi-Arabien und Katar, wolle niemand in der Region. Es geht darum, dass jeder seine Kontakte nutzt, um Druck zu machen auf den Iran und auf Israel, um die Gewalt zu stoppen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. Wie es weitergehen könnte, auch das ein Thema, das Wadephul heute ansprechen dürfte.
US-Präsident Trump hat in Washington die Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee eröffnet. Rund 6.000 Soldaten, 150 Panzer und 50 Hubschrauber nehmen teil. Begleitet wird die Parade von zahlreichen Demonstrationen gegen die Politik der Trump-Regierung. Zehntausende Menschen sind auf die Straße gegangen, neben Washington auch in New York, Atlanta, Philadelphia und Los Angeles. Als neues Depot für das Deutsche Technikmuseum Berlin wird ein Standort in Vogelsdorf im Kreis Märkisch-Oderland geprüft. Das geht aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Ein Mietvertragsentwurf für das Technikmuseum Depot in Vogelsdorf sei ausverhandelt, so die Kulturverwaltung. Er sieht vor, die Flächen für 30 Jahre zu mieten. Weitere Optionen sind ein Mietkauf und ein Ankauf. Darüber verhandelt die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Frühestens vor der Sommerpause rechnet die Kulturverwaltung mit einem Ergebnis. Der für Finanzen zuständige Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses muss sich ebenfalls noch damit befassen.
Zum Sport: in der Handball-Champions League kommt es zu einem deutschen Finale. Die Füchse Berlin treffen nach ihrem 34:24 Sieg gegen den